Willkommen zur Q&A-Runde. Heute habe ich einmal verschiedenste Fragen gesammelt aus meiner Community und werde dazu Stellung nehmen bzw. sie, soweit es geht, ausführlich beantworten. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Ich höre ja unglaublich viele Podcasts, also wirklich unglaublich viele. So jeden Tag, wenn ich joggen gehe, mache ich mir einen Podcast drauf, höre den im doppelten Tempo, so dass ich da so manchmal auch 2 oder 3 Podcasts schaffe. Und ich mag es total, wenn Podcaster Q&A-Runden machen. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, Q&A-Runde klingt gut, mache ich auch mal. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht die Zeit, noch auf Instagram Fragen zu stellen. Deswegen war mein erster Weg tatsächlich in meine Community, in den Circle zu gehen und habe dort mal gefragt, welche Fragen sie gerne in einer Podcast-Folge beantwortet haben wollen. Wenn du jetzt nicht im Circle bist, aber trotzdem eine Frage hast, schick mir gerne eine E-Mail an info@hassliebe-marketing.de oder schreib mir über Instagram eine PN. Du findest mich auf Instagram unter hassliebe.marketing und dann werde ich natürlich auch deine Frage in die nächste Q&A-Runde aufnehmen. Für heute erstmal die aus meiner Community, aber ich denke, da sind viele Fragen dabei, die für alle relevant sind. Es sind auch einige Fragen zum Einstieg, einige fortgeschrittene Fragen, eine schöne Mischung, die ich dir jetzt gerne vorstellen möchte. Ich habe die Fragen, die alle kamen, das sind etliche, einmal ein bisschen strukturiert und zwar einmal an das Thema Mindset kamen Fragen, das waren 2 Fragen, dann das Thema Organisatorisches und dann das Thema Social Media. Diese 3 Bereiche waren den Teilnehmerinnen im Circle total wichtig. Fangen wir an mit dem Thema Mindset. Da war eine der Fragen, ich fühle mich nur als Expertin, wenn ich das auf einem Zertifikat nachlesen kann. Dabei kann ich viel mehr, traue mich aber nicht in diesem Gebiet. Und die andere Frage, die so ähnlich war, war, wie feiere ich meine Erfolge? Also die 2 Sachen sind jetzt, denke ich, die hängen tatsächlich miteinander zusammen. Und deswegen gehen wir da mal direkt rein. Das erste Thema, dieses, ich fühle mich nicht so richtig als Expertin, obwohl ich eigentlich viel mehr kann, das ist tatsächlich ein Phänomen, was es aus der Psychologie gibt. Das nennt sich Imposter-Syndrom. Also wenn du diese Herausforderung hast, google das gerne mal. Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt. Das heißt, du fühlst trotz nachweisbarer Erfolge dich nicht gut genug und wie so ein Betrüger, als würdest du eigentlich das nicht machen können, was du machst. Deine ganzen Erfolge sind nur ein Zufall und Glück und eigentlich nicht deine eigenen Fähigkeiten. Ja, das ist sozusagen dieses Imposter-Syndrom und das ist tatsächlich ein Phänomen, was viele Frauen haben, ein Problem, was viele Frauen haben. Und der erste Punkt, der mir dazu einfällt, weil ich das auch schon vor Jahren mich mal damit beschäftigt habe, ist erstmal für dich ein Hinweis. Unter diesem Imposter-Syndrom leiden nur Menschen, die viele Fähigkeiten haben und die sehr schlau sind. Es ist jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wenn Menschen nicht die Fähigkeiten haben oder nicht so besonders clever sind, sie gar nicht merken, was sie alles nicht wissen. Das heißt schon, wenn du alleine denkst, dass du zu wenig weißt, ist das ein Anzeichen dafür, dass du viel weißt und viele Fähigkeiten hast. Vielleicht hilft dir das jetzt mal zu wissen, dass eigentlich deine Fähigkeiten sehr gut sind, weil sonst hättest du das Problem gar nicht. Ne, weil nur schlaue Menschen wissen, was sie alles nicht wissen. Ne, also nur fähige Menschen merken, was sie alles noch machen könnten. Ne, und das ist tatsächlich so ein Punkt, finde ich, erstmal zu wissen, okay, krass, eigentlich ist das ein Anzeichen dafür, dass ich viel kann. Der nächste Punkt ist, sich einmal damit zu beschäftigen, wo kommt das her? Wo kommt dieses Gefühl, nie gut genug zu sein, her? Da kann ich dich tatsächlich nur dazu motivieren, einfach mal in dieses Gefühl, wirklich dieses nicht gut genug sein, reinzugehen und zu schauen, wann habe ich mich und in welchen Situationen habe ich mich so gefühlt. Und ich bin mir fast sicher, dass du da irgendwie in deine Kindheit reingehst und da mal schaust, wie die Familiensituation war. Vielleicht war es in deiner Familie so, dass du nur Anerkennung gekriegt hast, wenn du perfekt abgeleistet hast. Ne? Das kann ich jetzt für dich tatsächlich nicht auflösen, weil das tatsächlich was ist, was total individuell ist. Wo kommt das her? Vielleicht wurdest du auch ausgelacht mal in der Schule, weil du mal nicht gut genug warst oder sowas. Na, und dieses, wo kommt das her, in diese Gefühle mal reinzugehen und sich dann zu überlegen, okay, jetzt ist aber nicht mehr früher. Ne? Also das ist halt auch ein bisschen was von innerer Kindarbeit. Ich bin jetzt nicht mehr Juli zum Beispiel von damals. Ich bin nicht mehr dieses Kind, was diesem ganzen hilflos ausgeliefert ist und nur Anerkennung kriegt, wenn es gut ist. Wenn du gerade jetzt immer noch das Gefühl hast, dann solltest du dein Umfeld ändern und dich mit Menschen umgeben, die dich anerkennen, so wie du bist und nicht für das, was du leistest. Ne? Das ist tatsächlich jetzt, aber da sind wir im psychologischen Bereich. Das ist was, das kann ich jetzt nicht für euch lösen, aber ich finde zu verstehen, wo kommt das her und wie kann ich das für mich auflösen, dass es für mich jetzt nicht mehr hinderlich ist. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die du als Mensch sozusagen einmal übernehmen musst und vor allem eben, ich habe es schon gesagt, als Frau. Das ist ein typisches, ich habe es mir jetzt in meinen Notizen, habe ich mir aufgeschrieben, so ein Frauending. Ja, dass wir Frauen und als Mädchen auch schon immer dieses, wenn du still bist, bist du gut, wenn du nicht viel auffällst, bist du gut. Na, dann, ich erinnere mich noch noch an die Marketingmesse letztes Jahr und dort waren eben unglaublich viele Männer und ganz ehrlich, die haben das Problem nicht, dass die irgendwie Imposter waren. Und ich habe mich auch vor kurzem mal mit einem Coach unterhalten, der vorrangig Männer eben als Zielgruppe hat. Der meinte auch, ne, die kommen halt an und denken, sie können voll was und dann fallen sie voll auf die Nase, weil sie eigentlich gar nichts können. Und das ist tatsächlich was, was wir, wo wir uns einfach mal von diesen Machos eine Scheibe abschneiden können und sagen, okay, wir können eigentlich viel mehr als die und stellen unser Licht so unter den Scheffel und haben Angst, irgendwie aufzufallen und laut zu sein. Das ist ja einfach noch ein gesellschaftliches Problem, was ich hoffe, dass wir jetzt einfach auch in unsere nächste Generation übertragen können, dass das eben nicht mehr notwendig ist, als Mädchen besonders angepasst und weinerlich und was weiß ich zu sein. Das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, eine gesellschaftliche Herausforderung, wo ihr dann auch die Vorbilder seid für die nächsten Generationen, diese Sachen so Stück für Stück zu überwinden und zu sagen, ja, ich darf eben als Mann auch weinen und ich darf als Frau auch laut sein. Und was mir dabei hilft, ist tatsächlich solche Sachen einfach mal aufzuschreiben und in dieses, was ich gerade schon gesagt habe, Gefühl reinzugehen. Wo kommt das her und ist das überhaupt meine Meinung oder ist das wieder nur was, was ich irgendwo erlernt habe und auf mich übertrage? Und die zweite Frage, wie feiere ich meinen Erfolg, hängt ja da ganz, ganz eng damit zusammen. Wenn ich Erfolg habe, wenn ich Buchungen habe, wenn mir KundInnen Feedback geben, ja, das hast du richtig toll gemacht, dann nicht sofort in dieses, ach, naja, ne, so wie wir es gelernt haben, bescheiden sein. Ich muss ja bescheiden sein, um nicht, ja, negativ aufzufallen. Ach, naja, so gut war ich doch gar nicht. Ach, ich hatte halt Glück gehabt. Sondern nein, das Feedback annehmen. Vielen Dank. Also allein schon nicht irgendwie, während das Feedback kommt, sofort abzuwiegeln und zu sagen, vielen Dank, ja, das habe ich gut gemacht. Und das stehen lassen für einen selber. Du darfst stolz auf dich sein. Du darfst auch von deinen Erfolgen erzählen. Und wie gesagt, wenn dein Umfeld dann dich niedermacht und sagt, naja, nun hab dich mal nicht so und naja, so gut war das doch gar nicht, dann solltest du dein Umfeld ganz dringend ändern. Ne? Es ist wirklich so, dass du gut bist und dass du Erfolge hast und dass du Eltern weiterhilfst. Und du darfst, verdammt nochmal, da wirklich auch stolz drauf sein. Und nicht immer dieses Frauending, ja, naja, und so gut war ich. Nein, das ist wirklich, das hat was mit Einstellung zu tun. Und das ist eine Übungssache. Immer wenn du jetzt zukünftig Feedback bekommst, nimmst du das dankend an. Keine Einschränkung, kein Ja, aber kein sondern Dankeschön für dieses Feedback. Vielen Dank. Und dann darfst du dir das auch gerne speichern. Das ist tatsächlich auch was. Wenn ich so einen richtig miesen Tag habe und am liebsten wieder mal alles hinschmeiße, das tatsächlich hat jeder mal, ne? Ganz, ganz normal, hat jeder mal, dann gehe ich in meinen Ordner, den habe ich auf meinem Handy, beziehungsweise einen auch auf meinem Computer und lese mir Feedback durch. Und dann merke ich, dass das, was ich tue, Sinn hat. Und wenn ich merke, dass das, was ich tue, Sinn hat und dass das Leuten weiterhilft und dass ich damit die Welt ein bisschen besser mache, dann geht es mir wieder besser und dann habe ich auch wieder Motivation, weiterzumachen. Ich habe vor kurzem auch über so einen Psychologen gelesen, der tatsächlich eine ganz krasse Geschichte in der sich hatte. Das war dann im Kontext mit Holocaust und so weiter. Und der hat gesagt, die Menschen, die einen Warum hatten, haben besser überlebt als die Menschen, die kein Warum hatten. Wenn der mit denen geredet hat und gesagt hat, hey, zu Hause wartet doch dein Bruder, deine Mutter, dein wer auch immer auf dich, dann haben die Menschen wieder Hoffnung geschöpft, Hoffnung weiterzumachen, auch in so einer ganz furchtbaren Situation. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich weitergeben möchte. Du brauchst ein ganz starkes Warum und dieses Warum darfst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und wenn du deinem Warum ein Stück näher kommst, dann ist das ein Erfolg, der nicht ein Zufall ist, sondern der zielgerichtet von dir erreicht wurde, weil du ja ein Warum hast, ein starkes, für das du arbeitest. Das war jetzt so erstmal der erste Teil Mindset. Jetzt kommen wir in den zweiten Teil, den habe ich überschrieben mit Organisatorisches. Also hier kommen wirklich einige Fragen durcheinander, nenne ich es mal, die alle irgendwie sich mit Organisation beschäftigen. Das erste Thema, und das finde ich tatsächlich für einige relevant, ist Steuerberater. Ich finde keine Steuerberaterin, was kann ich tun? Erstmal super, dass du dich um eine Steuerberaterin kümmerst. Das ist tatsächlich auch der erste Dienstleister, den ich im Anspruch immer nehme. Also Steuerberater habe ich mir auch als erstes in Schweden gesucht für meine Firma. Steuerberater habe ich in Deutschland immer gehabt. Ich habe das nie allein gemacht. Und das ist erstmal super, dass du dich darum kümmerst. So, nun gibt es das Problem, gerade im Bereich Kleinunternehmer. Vielen Steuerberatern ist das zu viel Gewurstel. Die haben dann gar keine Lust drauf, lehnen einen ab, sind völlig überlastet. Und man hat das Problem, dass man ja nicht weiß, wie man jetzt einen Steuerberater findet. Ich habe da jetzt kein Patentrezept. Die drei Sachen musst du machen, dann hast du einen Steuerberater. Und ich kann jetzt erstmal erzählen, wie ich immer meine Steuerberater gefunden habe. Den ersten Steuerberater habe ich über den sogenannten Lohnsteuerhilfeverein gefunden. Erstmal ganz kurz, wenn du selbstständig bist, dann kannst du nicht mehr über den Lohnsteuerhilfeverein arbeiten. Also das, die begleiten nur Angestellte sozusagen in der Steuererklärung. Aber erstmal überhaupt einen Steuerberater zu finden, kannst du trotzdem mal in den Lohnsteuerhilfeverein schauen. Denn einige davon machen auch dann weiter. Also wir hatten zum Beispiel dort einen Steuerberater gefunden, der auch dann in der Selbstständigkeit mich begleitet hat ziemlich lange. das war sozusagen mein erster Steuerberater, den ich damals dann einfach in die Selbstständigkeit mitgenommen habe. Aber wie gesagt, Lohnsteuerhilfeverein mal googeln, vielleicht gibt es das in deiner Gegend auch. Und dort bei den Steuerberatern mal nachfragen, vielleicht hat jemand noch Kapazitäten. Das wäre sowieso dann der zweite Punkt, was ich dir raten würde. Einfach mal googeln im Umkreis, wie viele gibt es und dann durchtelefonieren. Ich weiß, das ist nervig, aber vielleicht hat der ein oder andere ja doch Kapazität. Den dritten Tipp, den ich dir geben möchte, ist Empfehlungen einzusammeln. Frag einfach mal unter Selbstständigen nach. Ich würde dir raten, mal wirklich in deiner Gegend mal nach Selbstständigen treffen zu suchen. Also es gibt in fast jeder größeren Stadt gibt es irgendwie Selbstständigenverbände oder Vereine oder auch nochmal für Frauen spezielle Selbstständigkeitsvereine. Da kann man mal schauen, ob man da zu so einem Treffen gehen kann und dann kann man einfach mal nachfragen, was die anderen denn für einen Steuerberater oder wen die anderen als Steuerberater nutzen. Manchmal ist es tatsächlich nämlich so, wenn man dem dann eine E-Mail schreibt oder anruft und sagt, ja, Lisa Meier hat dich empfohlen, dass dann der Steuerberater sagt, okay, Lisa Meier kenne ich gut, die möchte ich auch nicht als Kunden verlieren. Na gut, dann nehme ich dich auch noch auf. Also hier über Vitamin B nenne ich es mal so, geht tatsächlich oft noch mehr als, wenn man privat sucht. Dann noch ein Tipp, vielleicht mal eine Online-Steuerkanzlei checken. Also einfach auch mal googeln, Online-Steuerkanzlei. Vielleicht gibt es da jemanden, der einfach auch online arbeitet. Also ich habe zum Beispiel, mein Steuerberater ist damals weggezogen aus Wittenberg. Und als er dann weggezogen war, habe ich dann einfach online das ganze Zeug hingeschickt und er hat trotzdem meine Steuererklärung gemacht. Das ist tatsächlich dann eine Möglichkeit, wo vielleicht einfach noch der eine oder andere ja gar nicht vor Ort sein muss, um dich zu betreuen. Ich sage ja auch immer, es funktioniert eigentlich alles auch online und Steuerberatung kann genauso richtig gut online funktionieren. Und wenn dann wirklich alle Stricke reißen, vielleicht funktioniert dann trotz doch so ein Tool wie LexOffice oder Safdesk oder sowas für dich oder Accountable. Da kann man tatsächlich auch, wenn du noch nicht zu komplexe Prozesse hast, die Sachen selber machen und seine Buchhaltung strukturieren. Ich mag es überhaupt nicht, aber das vielleicht mal noch so als Notfalllösung. Ich meine, wir haben Dezember. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr wirklich noch einen Steuerberater findest, aber dass du dieses Jahr gut abschließen kannst und dann ab nächsten Jahr eben die anderen Tipps machen. Die nächste Frage war, welche Versicherungen benötige ich? Okay, also ich denke, das ist relativ am Anfang von einer Beraterin gefragt. Die hat jetzt ihr Gewerbe angemeldet und denkt so, Versicherung, was brauche ich? Das ist absolut davon abhängig, erstmal in welchem Berufsfeld du arbeitest. Bist du eine Hebamme, brauchst du ganz andere Versicherungen, als wenn du Online-Coach bist. So, also das erstmal vorab, da kann ich jetzt tatsächlich ich bin auch kein Versicherungsmakler, kein Versicherungsberater. Also da würde ich mich, wenn, da an die Profis einfach auch wenden. Ich habe da dementsprechend gar keine Ausbildung. Das heißt, wenn du in deinem Berufsfeld bist, an die Berufsverbände sich zu wenden oder eben an Versicherungsmakler, ist tatsächlich da mein erster Tipp. Eine Versicherung gebe ich dir aber jetzt auf den Weg mit. Das ist nämlich das, was ich auch immer als erstes mir suche. Das ist eine Berufshaftpflicht bzw. eine Betriebshaftpflicht. Auch hier wieder, da gibt es ganz, ganz viele Anbieter. Auch da werde ich jetzt auch keine Namen oder irgendwie Versicherungsgesellschaften nennen, weil auch da wieder das individuell von dem abhängig ist, was du machst sozusagen. Also mal ganz kurz Berufshaftpflicht und Betriebshaftpflicht, wofür sind die zuständig? Die Berufshaftpflicht ist sozusagen dafür zuständig, wenn du eine Handlungsempfehlung gibst, also eine Beratung machst und da geht was schief. Also du hast sozusagen falsch beraten. Also der Kunde sagt, du hast falsch beraten. Betriebshaftpflicht ist, wenn im Umfeld deiner Arbeit was passiert. Also du bist beim Kunden und dir fällt eine Vase dort runter oder sowas. Und diese Sachen würde ich halt wirklich versichern. Aber du merkst es schon, also ich bin zum Beispiel nicht vor Ort bei KundInnen. Das heißt, der Bereich Betriebshaftpflicht wäre jetzt für mich nicht so relevant. Wobei der Bereich Betriebshaftpflicht für mich ganz, ganz relevant ist. Auch wenn du zum Beispiel eine Beratung mit Körperkontakt hast, eine Trageberatung oder sowas, kann da sein, dass du noch einen anderen Baustein einfach brauchst. Also hier wirklich ganz individuell beraten lassen und schauen. Aber eine Berufs- oder Betriebshaftpflicht brauchst du, bin ich der Meinung, auf jeden Fall. Manchmal ist es auch möglich, die Privathaftpflicht dahingehend zu erweitern, um diesen Berufszweig. Das habe ich tatsächlich am Anfang meiner Beratungstätigkeit gemacht. Aber auch da bin ich zum Versicherungsmakler hingegangen, habe gesagt, hey, hilf mir und sag mir, was ich jetzt machen soll. Ich selber habe mich jetzt wieder um eine Betriebshaftpflicht hier auch in Schweden gekümmert. Die greift dann zum 1.1. ab. Da stelle ich ja dann auch wirklich alles um auf Schweden. Und da war für mich zum Beispiel wichtig, dass Rechtsschutz dabei ist und zwar innerhalb Europas. Deswegen ist meine schwedische Haftpflicht relativ teuer, weil das ein Sonderbaustein ist. Ich habe dafür dann noch drin, ich habe es mir mal notiert, also Betriebshaftpflicht, Produkthaftpflicht, Berufshaftpflicht, Rechtsschutz, Eigentumsdelikte und Datenschutz ist bei mir noch drin. Das ist auch so ein Baustein, den ich in Deutschland eigentlich immer dazu nehmen wollte, weil ich eben online mit Kundendaten arbeite. Da war es mir zu teuer, jetzt in Schweden musste ich eh die teure Versicherung nehmen. Da ist jetzt Datenschutz einfach drin. Und das ist tatsächlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, wenn ich sozusagen gegen das Datenschutzgesetz in irgendeiner Art und Weise verstoßen würde, würde mich die Versicherung dahingehend auch schützen. Das wäre jetzt für dich auch relevant, wenn du eben mit vielen Kundendaten arbeitest, die nicht nur schriftlich auf dem Papier stehen, sondern eben auch online in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden. Aber auch das, wie gesagt, nochmal zu diesem Komplex der ganze Hinweis, da würde ich mich einfach von einem Versicherungsexperten, von einer Versicherungsexpertin beraten lassen und dann mit dieser zusammen, die möglichst unabhängig arbeitet, dann auch die entsprechenden Produkte raussuchen. Nächster Punkt bei organisatorisches. Wie und in was investiere ich am besten? Das ist natürlich eine Frage, die kann ich jetzt nicht mal eben in 2 Minuten beantworten. Ich habe mir 2 Punkte aufgeschrieben, die ich da mitgeben möchte. Da werde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das eine, wo ich finde, dass man immer investieren sollte am Anfang, ist Wissen. Das hat für mich absolute Priorität. Je mehr ich weiß, desto mehr kann ich auch dann in der Praxis anwenden. Aber ich muss erstmal das Wissen zu allen haben und an meinem eigenen Wissen spare ich auch nicht. Also wenn ich einen Kurs mit einer Weiterbildung, wo ich denke, das brauche ich noch machen will, dann mache ich die. Und da ist es auch egal. Also mittlerweile habe ich auch Kurse und Weiterbildungen im 4- und 5-stelligen Bereich besucht. Wenn die so wichtig ist, dann nehme ich die auch mit. Und der zweite Punkt ist das, wo ich investiere am Anfang, das sind Programme. Und zwar, ich meine jetzt wirklich Programme am Computer, also zum Beispiel ein E-Mail-Programm, wenn ich da jetzt ein kostenpflichtiges nehme. Ein Website-Programm. Zoom, also ein Programm, um Termine online zu machen. Kennen wir, was ein Grafikprogramm ist, auch absolute Priorität für mich. ChatGPT ist auch das, wo ich jeden Monat meine 20 Euro bezahle. Das sind so die Programme, die ich am Anfang empfehle. Ansonsten da erstmal die Warnung sozusagen, sich jetzt nicht von jedem Shiny Object dann in irgendeiner Art und Weise blenden zu lassen. Man muss nicht jedes Programm haben. Viele Sachen kann man auch umgehen. Es gibt unglaublich viele hunderttausende andere Programme, wo ich mir aber sage, okay, dafür kann ich auch erstmal einen kostenlosen Ersatz finden. Wenn ich dann aber an dem Punkt bin, dass ich das viel nutze und mir das ganz viel Erleichterung bringen würde, dann nehme ich auch ein neues Programm auf. Da entscheide ich immer danach, okay, wie viele Stunden Arbeit spart mir dieses Programm? Das heißt, was ist mir dieses Programm dann auch finanziell wert? Wie viel wert ist meine eigene Stunde, meine eigene Arbeitszeit? Und dementsprechend investiere ich dann. Das vielleicht mal als Tipp, den ich dazu geben kann. Bei mir ist tatsächlich einer der größten Investitionen jeden Monat die Werbeanzeigen. Das würde ich aber jetzt nicht vielleicht am Anfang empfehlen. Aber später ist das tatsächlich ein Punkt, weil ich brauche ja neue Eltern. Ich brauche ja KundInnen, die bei mir dann auch buchen. Und da sind einfach Werbeanzeigen der schnellste Weg. Das ist tatsächlich bei mir der größte Kostenfaktor. Aber wenn du ganz am Anfang stehst, sind die Programme, die ich gerade genannt habe, tatsächlich für den Einstieg am wichtigsten. Dann kam die nächste Frage. Ich habe ganz viele Punkte auf meiner To-Do-Liste. Wie sortiere ich das? Was stecke ich denn als erstes an und so weiter? Auch hier habe ich eine kurze Schrittfolge vorbereitet, die du jetzt machen solltest, um das Ganze zu sortieren. Mein allererster Tipp ist einmal ein Programm nehmen. Ich arbeite selber mit Notion. Du kannst aber auch gerne zur Not eine Notiz-App erstmal öffnen und alles einmal aufschreiben. Und zwar wirklich alles, ohne Sortierung, ohne das ist aber jetzt nicht so und das ist doch. Und erstmal alles aufschreiben. Erstens ist es dann aus deinem Kopf raus und dein Kopf dreht sich nicht die ganze Zeit da drum herum, sondern du hast das einfach mal rausgebracht und fertig. Und außerdem hast du da einfach mal auch alle Themen, die gerade relevant sind, einmal auf einen Blick sozusagen drauf. Und dann sortierst du diese Themen. Ich nehme da gerne diese Eisenhower-Matrix zur Grundlage. Also die Eisenhower-Matrix kannst du dir jetzt mal vorstellen. Nimmst ein Blatt Papier, klickst das einmal in der Mitte längs und einmal in der Mitte quer und hast dann 4 Quadrate. Nee, Rechtecke. Egal. Hast dann also 4 Vierecke und in jeder Ecke schreibst du jetzt einfach einmal was hin. Und das erste Viereck hat einfach, was bringt mir Umsatz und ist dringend, also Dringlichkeit und Wichtigkeit sozusagen. Und wichtig heißt für mich, bringt mir Umsatz, also wovon kriege ich Geld. Diese Sachen markierst du dir in einer Farbe, ne, auf deinem Notizblock oder wo auch immer du bist. Ich sortiere die mir, wenn ich in Notion bin, sortiere ich die mir wirklich in die Kategorie wichtig rein. Also zu was bringt mir jetzt Umsatz und ist dringend, würde für mich zum Beispiel gehören, ein Webinar zu halten. Ich habe ein Webinar geplant. Davon hängt der Erfolg sozusagen meines Kurses dran. Ich habe eine Deadline und das heißt, das ist dringend. Das muss ich jetzt zeitnah erledigen. So was? Dann kommt die zweite Kategorie. Diese Kategorie ist, was bringt mir Umsatz, hat aber Zeit. Also zum Beispiel, mir bringt Umsatz, wenn ich eine neue E-Mail-Serie schreibe zu einem bestimmten Thema. Aber was weiß ich, habe jetzt zum Beispiel einen Website-Kurs, der hat jetzt mittlerweile eine E-Mail-Serie, da kann man einen Quiz machen. Zum Beispiel, man macht bei mir ja, auf meiner Website gibt es zum Beispiel einen Quiz, da kann man gucken, ob man schon dran ist mit der Website, ob die Website der nächste Schritt ist. Und wenn die Leute dann das positive Ergebnis bekommen, kommen die in eine E-Mail-Serie und kriegen dann eben auch das Angebot, dass sie den Website-Kurs buchen können. Das bringt mir Umsatz, ne? Also wenn die Leute darüber durch die E-Mail-Serie gehen, buchen sie und ich verdiene Geld sozusagen. Das hat aber Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass diese E-Mail-Serie, wenn die 3 Tage später fertig wird, dass irgendwas passiert, ne? Dass dann, also zum Beispiel im Webinar sitzen die Leute da und ich muss das halten. Das wäre schlimm, wenn ich nicht pünktlich fertig wäre. Aber ob die E-Mail-Serie 3 Tage eher oder später fertig wird oder auch eine Woche eher oder später. Das hat Zeit. Aber es bringt Umsatz, das heißt, es ist schon relevant. Also ich muss das irgendwann mal machen, damit ich eben Umsatz mache, damit ich eben Geld verdiene. So, dann kommt die dritte Kategorie. Die ist, was bringt keinen Umsatz, ist aber dringend. Was bringt keinen Umsatz, hat aber eine Deadline sozusagen. Das ist für mich zum Beispiel, dass ich einmal im Monat meine Finanzen machen muss. Das bringt mir keinen direkten Umsatz. Also ich kriege kein Geld davon, wenn ich meine Finanzen ordentlich halte. Es ist aber dringlich, weil ich sonst einfach komplett durcheinander komme mit meinen Finanzen. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt. Und die letzte Kategorie, das ist bei mir so dieses, mache ich irgendwann mal. Also es ist bei mir so ein bisschen sortiert. Was bringt keinen Umsatz und ist nicht dringend. Also wo verdiene ich kein Geld und habe auch keine Deadline. Das sind Sachen, die, wie gesagt, bei mir kommen die in diese, was mache ich irgendwann mal Kategorie. Das heißt, das mache ich nie. Psst. Ne? Also das sind Sachen, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann mache ich die. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz viel Zeit habe, ist sehr gering, aber es ist so nice to have. Ne? Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, das zu machen und ich erlaube mir, die Sachen auch irgendwann mal durchzugucken und vielleicht doch das ein oder andere rauszuholen, weil ich gerade doch mal eine halbe Stunde Zeit habe, aber das sind Sachen, die eigentlich gelöscht werden können. So. Und tatsächlich komme ich mit diesem System sehr, sehr gut klar. Dieses System hilft mir, Sachen nach Prioritäten zu sortieren. Ich schreibe mir alles runter, sortiere mir das ein und wenn ich dann diese Prioritäten habe, sortiere ich mir das dann tatsächlich noch in die Woche bzw. in den richtigen Tag. Also wenn ich zum Beispiel die Priorität habe, ich muss das Webinar halten, muss ich mir gucken, ist das diese Woche oder nächste Woche dran? Okay, das ist nächste Woche dran, also muss ich 2-3 Tage vorher anfangen, das vorzubereiten. Das heißt, es ist nächsten Donnerstag, also muss ich Dienstag damit anfangen, das vorzubereiten. Also dann sortiere ich mir das noch tageweise zu, je nachdem, wie viele Stunden ich jeden Tag arbeite. Das ist sozusagen der letzte Schritt, den ich noch mache. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch reinnehme, ich merke gerade, die Zeit ist schon fast wieder eine halbe Stunde. Den Teil Social Media würde ich einfach mal in die nächste Woche packen. Die letzte Frage jetzt zum Organisatorischen, bevor wir mit dieser Folge durch sind. Es macht es Sinn, einiges nochmal zu verschriftlichen und nach der Beratung rauszugeben. Also wir haben hier eine Beraterin, die zum Beispiel vor Ort arbeitet oder online und sie überlegt, ob sie den Eltern danach nochmal was schickt, sozusagen eine Folge-E-Mail. Diese Frage lässt sich auch nicht einfach mit mach das oder mach das nicht beantworten. Ich würde sagen, komm drauf an. Hier würde ich tatsächlich dein Gesamtkonzept betrachten. Hast du eingepreist, dass du noch Zeit danach verbringst mit der Kundin? Wenn ja, dann machst du das. Wenn nein, machst du das eigentlich nicht, ne? Weil eigentlich hast du dafür keine Zeit. Du hast ja deinen Stundenlohn irgendwann mal hoffentlich berechnet und zwar sauber berechnet. Und wenn das Ganze eine halbe Stunde dauert danach, so eine E-Mail noch zu verfassen, muss diese halbe Stunde mit auf die Gesamtpreiszeit raufgerechnet werden. Du kannst das zum Beispiel verkaufen als ein großes Plus, ne? Dass sie danach nochmal eine Nachbereitung haben, vielleicht auch noch Support von dir kriegen und dann wird das eben in den Preis mit reingerechnet. Hast du das nicht, machst du das nicht. Ich bin ja eh kein Fan von nur Einzelberatungen, sondern ich bin ein absoluter Fan von Paketen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, hör da gerne mal rein. Dementsprechend bin ich ein Fan davon zu sagen, ich biete den Eltern ein Gesamtkonzept an, dass sie sich eben an jedem Punkt ihrer Reise abgeholt fühlen. Und der Support ist bei mir tatsächlich auch ein Punkt, den ich immer auf meinen Verkaufsseiten mit eingetragen habe. Habe ich eine WhatsApp-Community dazu, wie zum Beispiel im Circle? Oder gibt es einen Prompt, wie zum Beispiel bei der Website? Da habe ich einen riesengroßen Prompt programmiert und biete halt E-Mail-Support an. Habe ich was auch immer, ne? Also das muss ich mir einfach vorher überlegen, was möchte ich machen, was brauchen die Kunden? Also es ist einerseits dieses, was kann ich leisten, wenn du WhatsApp nicht magst, mach bitte keine WhatsApp-Community. Und was braucht der Kunde? Braucht die Kundin denn nochmal, dass sie danach alles nachliest? Zum Beispiel, weil sie, ich denke jetzt an die Trageberatung, in die 20 Tragen getestet hat und sie gar nicht weiß, was sie für eine Trage nehmen soll. Braucht sie das denn nochmal? Und muss es dafür eine E-Mail geben? Also ich habe bei meinen Kundinnen das zum Beispiel gemacht, wenn die sich eine Trage rausgesucht haben. Ich hatte immer Flyer von allen Tragen. Dann haben die von mir den Flyer bekommen und ich habe nochmal ganz genau draufgeschrieben, welche Größe sie brauchten. Und dann wussten die, welche Trage sie sozusagen brauchen. So, ne? Also hier ist die Frage, was braucht der Kunde, was hilft ihnen am meisten weiter und habe ich das eingepreist in meinen Zeitkontingent? Und wenn ich das dann eingepreist habe und das als positiven Vorteil sozusagen gebe, dann muss ich es natürlich auch machen. Wenn ich sage, ich verschriftliche das nochmal und du kriegst nochmal eine E-Mail, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Macht es vielleicht sogar Sinn, wenn der Kunde mir zugestimmt hat, danach nochmal auf ein anderes Angebot hinzuweisen. Dann macht sowieso Sinn, nochmal E-Mails danach zu schreiben. Gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Natürlich biete ich dann nochmal ein anderes Angebot an. Ich frage vielleicht nochmal nach, kommst du mit allem klar? Und ich sage, gib mir bitte eine Google-Bewertung. Und ich biete dann vielleicht nochmal, wenn der Kunde zugestimmt hat, an, dass man noch eine Folgeberatung machen oder dass es eben noch ein Angebot von mir gibt, was darüber hinausgeht, was da fortgeschrittener ist. Ne? Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten und keine klare, mach das oder mach das nicht, sondern mach dir auf jeden Fall Gedanken, ist ähnlich wie vorher To-Do-Liste, schreib dir mal alles auf, was du machen könntest, welche sind die Vorteile, was sind die Nachteile und wie ist dein Gesamtberatungskonzept, hast du vielleicht ein Paket, hast du vielleicht 3 Termine, wie kann ich den Kunden noch weiterhelfen, nach diesem einen Termin weiterzugehen. Und wenn du das alles berücksichtigst, denke ich, kommst du für dich zu einem guten Ergebnis, das zu dir und deiner Beratung passt. So, jetzt ist wie gesagt schon die halbe Stunde um. Wir haben das Thema Mindset, denke ich, ausführlich behandelt und ganz viele organisatorische Fragen geklärt. Und nächste Woche gehen wir in das Thema Social Media rein. Da werde ich dann auch die Fragen aus meiner Community beantworten. Du kannst mir gerade zu diesem Thema oder eben zu einem anderen Thema deiner Wahl gerne nochmal unter info@hassliebe-marketing.de eine E-Mail schreiben oder du schaust auf meinem Instagram-Account unter hassliebe.marketing und stellst da deine Frage. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich, so umfangreich wie möglich beantwortet bekomme. Und wenn du jetzt schon das eine oder andere Aha hattest, freue ich mich mega. Es ist Ende des Jahres, wir sind in der Geschenkezeit. Für mich wäre es ein riesengroßes Geschenk, wenn du auf der Plattform, wo du gerade bist, sei es Spotify, sei es Apple Podcast oder wo auch immer du gerade das Ganze hörst, mir einfach mal 5 Sterne hinterlässt. Wenn du schon das ein oder andere mitgenommen hast, ist das tatsächlich was, was mir am meisten weiterhilft, um zu sehen, ne, motivationstechnisch, aha, ich kann damit Beraterinnen weiterhelfen. Und der Podcast wird dann auch höher gerankt, das heißt, es wird dann auch anderen BeraterInnen angezeigt. Das wäre ein Punkt, über den ich mich mega freue. Und wenn du dann noch eine Minute hast, freue ich mich auch, wenn du einfach ein paar nette Zeilen hinterlässt. Also es sind jetzt bald 100 Folgen. Ich muss mir noch irgendwas für die 100. Folge ausdenken. Es sind jetzt bald 100 Folgen. Und glaub mir, so ein Podcast ist auch Arbeit, viel Arbeit. Ne? Das Ganze vorzubereiten, aufzunehmen, zu schneiden. Da habe ich auch Unterstützung. Das ist viel Arbeit, was ich hier kostenlos, also wirklich für 0 Euro, für gar nichts rausgebe. Und ich würde mich mega, mega freuen über diese kleine Wertschätzung, die Sterne dazulassen oder vielleicht ein paar nette Zeilen, damit ich auch weiterhin motiviert bleibe, ganz, ganz viele Themen zu erarbeiten. Und ich freue mich dann auf die nächste Woche mit dem Teil 2, alles zu Social Media.